Herr Hanka, wie haben Sie den Wahlkampf in den letzten Wochen erlebt?
Wie immer eigentlich. Also da war alles dabei. Interessante Gespräche, tolle Podiumsdiskussionen, aber halt auch Ausgrenzung, Rückgängigmachung von Einladungen oder sehr interessante Interviewsituationen. Also es hat schon Spaß gemacht, aber es ist wie immer eigentlich.
Wie immer. Braunschweig steht vor gigantischen finanziellen Hürden. Ja. Vom Millionendefizit am Klinikum zu explodierenden Kosten beim Stadtbahnausbau. Wie sind Ihre Pläne im Umgang damit?
Bei der Stadtbahn bin ich ganz klar. Ich habe damals schon, obwohl ich Herrn Marquardt sehr geschätzt habe, nicht verstanden, warum wir eine Stadtbahn für damals um die 300 Millionen brauchten. Das waren die Planungsgrößen. Nur so eine Petitesse, in Anführungsstrichen, eine Brücke alleine sollte damals schon 100 Millionen kosten. Also überhaupt gar nicht zeitgemäß. Und jetzt sind wir halt 8 Jahre weiter. Die Finanzen sind desaströs. War jetzt auch nicht so überraschend. Und ich würde, um es kurz zu machen, die Stadtbahn-Erweiterung, also alles, was da geplant ist, Campusbahn oder Richtung Volkmarode, würde ich komplett von der Agenda nehmen. Die Strecke Richtung Volkmarode ist ja auch jetzt in die Kritik geraten. Endlich Kaufleute sprechen oder Volksleute sprechen von abnehmendem Grenznutzen. Ich finde, die Millionen, die da ausgegeben werden sollen, haben einen so geringen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Stadt, dass wir das nicht brauchen. Und wir können es uns auch nicht leisten, weil Sie werden sicherlich darauf zu sprechen kommen. Das Haushaltsdefizit ist gigantisch. Die Stadt ist komplett überschuldet. 5 Jahre rot-grüne Politik, wenn sie vielleicht auch vor dem Hintergrund eines netten Menschenbildes gemacht wird, ist einfach wirtschaftlich gescheitert.
Wo würden Sie denn den Rotstift ansetzen?
Naja, ich hatte diese Frage schon vor einem halben Jahr befürchtet, dass uns diese netten Fragen gestellt werden. Wir sind ja nicht dafür verantwortlich, für das, was da gemacht wurde. Wir haben über Jahre hinweg die Haushaltsplanung der Stadt abgelehnt. Es ist halt immer sehr leichtsinnig mit dem Geld umgegangen worden. Das sind Steuergelder, die hart erarbeitet werden. Das fällt leider häufig in der Politik aus dem Blick, also in der links-grünen Politik zumindest. Also es geht um einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern. Man muss erstmal mit dem klarkommen, was man überhaupt einnimmt. Generell hat die Bundesrepublik Deutschland kein Einnahmeproblem, sie hat ein Ausgabeproblem. Und in der Stadt Braunschweig, ich war ja selber mal Mitglied im Rat der Stadt Braunschweig, fällt halt auf, dass sehr großzügig geplant wird. Nehmen wir mal nur das Beispiel Stadthalle. Wir waren sehr für die Stadthalle, die sollte damals um die 59 Millionen Euro kosten, sollte ich mich entsinne. Wir haben Anträge gestellt, dass man diese Ausschreibung sozusagen in kleinere Lose verteilt, statt an einen einzigen Generalunternehmer. Uns wurde gesagt, das passt, hat immer gepasst. Wir haben immer einen Generalunternehmer gefunden. Wir wissen alles, wurde keiner gefunden. Aktuell, soweit ich weiß, liegen wir jetzt bei über 140 Millionen Euro. Das sind alles so Kostenentwicklung, die man sich sparen könnte. Und da geht es halt schon mit dem Großen los. Und im Kleinen müssen wir halt auf Zuschüsse achten und gucken. Ich habe das auch schon andernorts gesagt. Wir müssen mehr Eigenverantwortung von den Institutionen und von den Zuschussnehmern einfordern dürfen. Wir brauchen natürlich eine starke Gesellschaft. Das ist gar keine Frage. Die Zeiten sind jetzt nicht gerade besonders nett. Die waren schon mal besser. Aber wir können nicht einfach überall mit der Gießkanne Zuschüsse in größeren Summen aushändigen, möglicherweise dann auch noch gar nicht nachkontrollieren, was passiert. Und ja, das sind so zwei Sachen.
Apropos Ausgaben, was sagen Sie zum geplanten Ankauf des Nord-LB-Gebäudes in der Dankwartstraße?
Ja, das ist auch schon ein schönes Beispiel. Also ich finde das Gebäude wunderbar. Klar, ich verstehe auch, dass es liegt in der Nähe vom Rathaus. Aber wir haben halt viele Leerstände in der Stadt. Und das wird ja wahrscheinlich auf kurze Sicht wird es nicht besser, mittelfristig hoffentlich, aber wir wissen ja alle oder ahnen ja alle Damoklesschwertartig, was da über uns schwebt, Thema VW. Also wir haben zum Beispiel eine sehr prominente Lage des ehemaligen Galeria-Kaufhauses. Da gibt es ja auch schon Überlegungen, schon seit Jahren. Diese Immobilie sollte A, nicht leer stehen und B, könnte ich mir vorstellen, dass man dort endlich in die Nutzung übergeht, und zwar im Bereich Soziales und Wirtschaft. Da gibt es ganz interessante Überlegungen. Warum wir nun ausgerechnet dieses ehemalige Gebäude der Nord-LB dann kaufen sollten, leuchtet mir nur bedingt ein, weil unter anderem wird argumentiert mit Startups. Ja, wir brauchen Startups.
Ja, die sollen ja nur übergangsweise dann.
Ja, weiß ich. Aber Sie müssen auch wissen, genau, das ist ein gutes Stichwort, Startup. Ich war selber mal ein Startup-Unternehmer. Das ist für die meisten ist es ein Übergang in ihrem Leben, weil 95% der Startups überleben gar nicht. Die überleben die ersten fünf Jahre nicht. Und insofern wird da gerade ein großer Hype produziert, sozusagen ja einen Nebenschauplatz aufgemacht in der Hoffnung, diese Startups würden jetzt unsere Wirtschaft tragen. Nein, das tun sie in der Regel nicht.
Nochmal, aber diese Startup-Unternehmen sollen ja übergangsweise dort einziehen, während der Technologiepark saniert wird. Grundsätzlich soll das Bürgeramt dort einziehen, das Einwohnermeldeamt, also Stellen, die im Moment dezentral angesiedelt sind. Das wäre ja durchaus ein Vorteil. Abgesehen jetzt von den Kosten, womit wir bei der nächsten Frage wären Rathausneubau, Sanierung, Abriss, Rückbau.
Ja, also das ist ja auch schon seit vielen Jahren Thema. Also die Verwaltung, so wie ich sie kennengelernt habe, macht einen guten Job. Das ist gar keine Frage. Die muss auch ordentlich arbeiten können. Aber wir brauchen eine schlanke Verwaltung. Wir brauchen einen schlanken Staat. Also das ist ja ein riesiger Klotz im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Bürger können diese ganzen Verwaltungsauflagen kaum noch erfüllen. Die Wirtschaft ohnehin nicht mehr. Das ist ja nun Gott sei Dank in vielen Köpfen angekommen. Also brauchen wir diesen Neubau. Ich bin der Meinung, die Zeiten sind komplett die falschen für solche Neubauvorhaben. Aber natürlich muss die Verwaltung ordentlich arbeiten können. Das heißt, das Stichwort, was Sie sagten, Einwohnermeldeamt, mir hat das sehr gut gefallen, dass es damals im Hagenmarkt war. Es war einfach bürgerfreundlich. Da hinten Friedrich-Seele-Straße ist schon weit weg. Also insofern muss man irgendwie einen pragmatischen Kompromiss finden. Und das ist halt das, wofür wir stehen. Wir versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Aber nochmal, die Haushaltslage ist eine Katastrophe. Und soweit ich die Zahlen bei der Nordelbe-Erinnerung habe, sind wir dabei über 50 Millionen Ankaufswert. Wenn ich das richtig habe, dann ist das halt ein Riesen.
Kommt noch die Sanierung dazu wahrscheinlich. Gut, Sie wollen mehr bezahlbaren Wohnraum machen, herstellen. Ja. 20% Sozialquote im Neubau, wenn es nach Ihnen geht. Dafür muss aber erstmal gebaut werden. Und Sie haben gerade die Lage beschrieben.
Genau, haben Sie völlig recht. Also das ist schon seit langer Zeit unser Thema und man sieht es ja auch, es ist ja mittlerweile nicht nur ein Drittel des Nettoeinkommens an Miete aufzubringen, sondern teilweise noch mehr. Ich habe gerade gestern gehört, ich glaube jeder Sechste, vielleicht sogar noch schlimmer, jeder Dritte hat mittlerweile Angst, seine Miete in absehbarer Zeit nicht mehr bezahlen zu können. Das ist natürlich Horror, weil es Instabilitäten erzeugt. Aber gleichzeitig ist natürlich der Staat, die Stadt sind natürlich keine Bauunternehmer. Also wir müssen da gucken, ich war gestern in einer Stadtbezirksratssitzung, sehr schade, eine Fläche, die jetzt zur Bebauung freigegeben werden soll, mit gutem Hintergedanken einer markanten Bebauung der Ortseinfahrt sozusagen, da wird jetzt gerade ein Gewerbegebiet draus gemacht. Da darf man angeblich nicht wohnen wegen der Lärmbelästigung. Sowas finde ich schade, weil wir brauchen nicht mehr Gewerberäume, sondern wir brauchen halt mehr Wohnung, wie Sie richtig sagen. Und da haben wir halt in unserem Programm schon seit langer Zeit Fördermöglichkeiten. Wir hatten mal alle den 7b oder den 10e, vielleicht erinnern Sie sich daran, auf der Bundesebene steuerliche Abschreibungen zur Eigentumsbildung. Und sowas wollen wir haben auf der Bundesebene. Und in der Stadt wäre ich sehr dafür, dass wir eine Alleinerziehende und kleine Familie mit einem kleinen Einkommen fördern, damit die sich sozusagen auf längere Sicht Eigentum schaffen können. Denn das ist die beste Rentenvorsorge, die man haben kann. Also da müssen wir ran, weil die Stadt gibt ja auch so Geld aus in Form von Wohngeld und allem Möglichen. Da müssen wir irgendwie sehen, dass wir die Gelder schlauer investieren.
Thema Mobilität, Herr Hanka. Sie fordern intelligente Verkehrssysteme. Das habe ich gelesen in der Braunschweiger Zeitung in Ihrem Interview. Was meinen Sie damit?
Naja, ich bin ja jetzt das zweite Mal hier in der ehrenvollen Situation zu kandidieren. Ich hatte das vor 5 Jahren schon mal ausgeführt. Also es gibt ja Verkehrsleitsysteme, also Stichwort autonomes Fahren. Und da gibt es interessante Konzepte, Entschuldigung, wenn ich mich recht entsinne von der RWTH Aachen damals, es waren so eine Art Gondelsysteme, die temporär auf der Straße fahren konnten, Induktionsschleifen geführt. Und diese Gondel konnten dann aber auch an Punkten, wo es neuralgisch wurde, von, ich sag jetzt mal, Greifern gegriffen werden. Und dann war es plötzlich eine Gondel. Das heißt, man konnte damit plötzlich Flüsse oder andere unwegsame Areale überwinden. Hochinteressant. Und wir sind nun mal Forschungsstadt. Wir haben eine starke TU vor Ort. Und wir reden ja alle, gerade Linksgrün, von einer anderen Mobilität. Und das wäre zumindest im Innenstadtbereich mal eine Alternative.
Klingt aber sehr nach Zukunftsmusik. Also
naja, wir haben ja wir haben ja nichts gegen Zukunft. Wir freuen uns ja. Also wir waren ja viele Jahrzehnte stark, weil wir halt sehr zukunftszugewandt waren als Gesellschaft, technologisch. Und sollten das nicht aus dem Auge verlieren und sollten das bleiben.
Was sagen Sie zu den Velorouten? Ja oder nein?
Ja, die sind eben meiner Meinung nach nicht zukunftsorientiert. Die sind einfach nur sehr teuer, sind für viele Anwohner ein Ärgernis. Stichwort Gewerbetreibende, die dann teilweise nicht mehr auf ihre Gewerbehöfe können. Stichwort Anwohner, die Angst haben, dass der Pflegedienst keinen Parkplatz mehr bekommt. Habe ich alles live erleben dürfen, weil im Stadtbezirksrat dann aufgebrachte Bürger erschienen. Also sehr teuer, wenn Sie mich fragen, ein ideologisches Projekt. Da spielt man Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger gegeneinander aus. Und das wollen ja die Grünen und Linken nicht so gerne, machen es aber da.
Die Stadtverwaltung, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt auch reine Ideologie ist aus Ihrer Sicht, hat kürzlich einen Hitzeschutzplan vorgelegt. Wie bewerten Sie den? Was wären Ihre Maßnahmen für Klima- und Hitzeschutz? Oder ist das ideologisch?
Nein, also wir sind schon immer der Meinung, dass man Geld investieren muss, nicht in den Klimaschutz, das ist sehr abstrakt, das ist eine schöne Möglichkeit für Staaten, Geld einzunehmen, sondern wir müssen halt in die Klimaanpassung investieren. Also ein Beispiel ist Holland, ich glaube, da versteht es dann jeder, die haben halt ein tiefer liegendes Land als der Meeresspiegel vor der Haustür. Was haben sie gemacht? Sie haben Deiche gebaut, sie haben sich entsprechend angepasst. Also wir müssen Anpassungsmaßnahmen ansteuern und finanzieren. Und ja, wenn das so kommt, wie es prognostiziert wird, Fragezeichen, zu meiner Jugend hatte man uns Angst gemacht vor Eiszeiten. Da hatte ich als Jugendlicher Sorge, Eiszeiten sind jetzt nicht das Thema, jetzt haben wir plötzlich das Thema Übererwärmung. Ja, wenn es dazu kommt, muss man natürlich Städte schützen. Die Stadt hat eine schöne Klimaschutzanalyse 2017 veröffentlicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie sich an ihre eigenen Analysen nicht halten möchte oder kann oder jetzt gerade eine neue Analyse vorgelegt wird. Aber auch das war zum Beispiel gestern Thema bei dem neuen Baugebiet Schäfflerstraße, Salz-Dahlumer Straße, dass man dort mit Begrünung von Dächern oder so vorgehen will und sehr wohl weiß, dass die Nächte offensichtlich zu warm werden. Dann hatte ich vorgeschlagen, da vielleicht einen Teich anzulegen. Nein, man hat dann verwiesen auf die Sickerungsflächen und auf die Planung. Naja, aber wenn ich jetzt wirklich mal 3 Monate lang einen warmen Sommer habe, dann ist das Wasser schon lange versickert, was mich vielleicht kühlt. Also ich finde, dass man da vielleicht aus seinen engen Überlegungen raus müsste und vielleicht dann natürliche Kühlungsmechanismen berücksichtigt. Wo es geht, die Städte sind verdichtet, wir können nicht überall Teiche bauen. Das ist
na gut, klar. Aber in der Innenstadt könnte man natürlich mit mehr Grün etwas erreichen.
Haben Sie recht, und wenn ich das noch sagen darf, warum wird dann der Viehwegspark zum Beispiel geplant, an den Randbebauungen immer mehr zuzubauen? Warum wird da Beton geplant? Da sind wir auch dagegen. Viehwegspark ist eine kleine, aber wichtige Oase, übrigens auch im Klimaschutzplan oder in der Analyse 2017 sehr wohlwollend herausgestellt und plötzlich tauchen dann Planungen auf, die Ecken zu bebauen und dergleichen mehr, für damals noch im Glauben, dass man halt dann Gewerbe bräuchte und damit die Wirtschaft stärkt. Das ist natürlich beides nicht schlüssig.
Herr Hanker, Sie bezeichnen sich selbst gerne als gemäßigten Liberalen und sagen, Sie seien in der AfD ein innerparteiliches Korrektiv. Also, gleichzeitig wird auch der AfD-Landesverband Niedersachsen vom Verfassungsschutz beobachtet. Zum Beispiel ist es auch so, dass laut Verfassungsschutzbericht 2024 rund 15.000 gewaltorientierte Rechtsextremisten sich in ihren Reihen befinden. Und Sie sagen dann, Sie stehen zu Ihrer AfD, so wie sie ist. Wie geht das?
Also ich muss Sie korrigieren, Sie haben gerade gesagt, ich bezeichne mich als gemäßigter Liberaler.
Nee, stand so in der Braunschweiger Zeitung.
Also gemäßigter Liberaler, ja. Ich bin hoffentlich ein kompletter Liberaler und nicht gemäßigt. Also ich bin sowas von liberal. Auch ein Grund, warum ich in der AfD bin, weil dort geht es ganz, wenn Sie sich das Programm anschauen, das machen natürlich nicht viele, aber wenn Sie sich darauf gucken, geht es ganz viel um Freiheit, um Selbstbestimmung des Bürgers, um grundgesetzliche Werte, die uns lieb und teuer sind. Und da kann man sich sehr gut wiederfinden. Also für mich ist das freiheitliche Denken oder meine Meinungsfreiheit, die haben wir leider auch erleben müssen, wird sehr schnell eingeschränkt. Stichwort Corona. Das ist mir schon sehr wichtig. Also meine Eltern sind damals aus Ost-Berlin geflohen. Das hat den Grund. Und das ist irgendwie offensichtlich in meiner DNA. Also das ist der eine Grund. Ich bin also nicht gemäßigt liberal, sondern 100% liberal. Und der zweite Punkt, worauf Sie ansprechen, Naja, das geht jetzt hier leider zu weit, aber der Verfassungsschutz ist halt, das wissen Sie ja auch, ist halt weisungsgebunden, nicht unabhängig. Zu den Zahlen, die Sie da gerade genannt haben, kann ich nichts sagen. Ich bin jetzt natürlich im Laufe der 10 Jahre, in der ich da Mitglied bin, vielen AfD-Lern begegnet und ich habe keinen, wie Sie sagen, Rechtsextremen getroffen, mit denen gesprochen und dergleichen mehr.
Ausflüchte. Also, dass es da Probleme gibt unter Ihren Mitgliedern, das müsste Ihnen bekannt sein und ich gehe davon aus, dass Sie diese Leute auch getroffen haben und oder mit ihnen konfrontiert waren. Kleinreden als Einzelfälle bezeichnen, das bringt Sie doch nicht weiter in diesem Zusammenhang.
Also das Wort Einzelfall habe ich gar nicht gesagt. Dass wir in jeder Partei komische Leute haben, ist ja klar. Also da mache ich jetzt auch kein Whataboutism, das könnte ich aber natürlich. Wir müssen gucken, wenn wir solche Fälle haben, wie Sie sagen, dass wir die dann durch PAV, also Parteiaustrittsverfahren und dergleichen, herausbekommen. Das ist aber grundrechtlich geschützt, die Mitgliedschaft in einer Partei. Es ist ziemlich schwierig, langwierig. Wir arbeiten daran. Aber tatsächlich, Sie wissen ja gar nicht, wem ich begegnet bin. Also ich bin solchen Leuten tatsächlich nicht begegnet. Vielleicht sitze ich, ohne es zu wissen, hier und da mal neben jemanden, den Sie als problematisch sehen. Aber das ist natürlich eine andere Kategorie. Was Sie problematisch sehen könnten, ist ja nicht automatisch juristisch relevant.